Ganz, ganz herzlich guten Morgen und willkommen. Ich möchte noch mal ganz kurz stille werden und beten. Herr Jesus, übernimm du jetzt diesen Gottesdienst und mache du dich groß und schenke, dass wir staunen dürfen über deine Art, dein Wesen und dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Danke dafür, Herr. Amen. Eine neue Beziehung. Wir wollen miteinander den ersten Bibelvers lesen. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, ich werde zwar auch immer wieder hier auf dem Beamer projizieren, da lesen wir, wie der Apostel Paulus es sagt, und da bin ich einfach immer wieder neu erstaunt über diesen Mann, wie er sagt: Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Paulus, er sagt: Ich beuge meine Knie. Ich bete an. Ich ehre ihn. Und ich beuge meine Knie für was? Ich beuge meine Knie, um ihm die Ehre zu geben, aber gleichzeitig auch, um für die Gemeinde in Ephesus zu beten. Was für ein Gebet. Welche Worte. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Väter fehlen. Jedes Jahr werden in der Schweiz ungefähr 16.500 Ehen geschieden. Jedes Jahr. Davon betroffen sind laut Statistik ungefähr 12.000 Kinder. Dieses Leid kann man gar nicht in Worte fassen. Da werden so viele Tränen vergossen. Wie viele Enttäuschungen, Frustration, Existenzängste, Fragen der Identität. Paulus erbeugt seine Knie vor dem himmlischen Vater. Und er will damit sagen, wie es unser Vers sagt, dass echte Vaterschaft kommt einzig und allein vom lebendigen Gott. Ich weiß nicht, ob Sie das alte Lied kennen, es wurde früher gesungen bei der Ausserrhoder Landsgemeinde: Alles Leben strömt aus dir und durchwallt in tausend Bächen alle Welten, alle sprechen, deine Händewerk sind wir. Dass ich fühle, dass ich bin, dass ich dich, du Großer, kenne, dass ich froh dich Vater nenne. Oh, ich sinke vor dir hin. Vor diesem Gott sinkt der Paulus nieder, er betet ihn an und er nennt ihn seinen Vater. Ist Gott auch dein Vater? Kannst du zum lebendigen Gott Vater sagen? Wohl dem, der das tun kann, der niedersinken kann und sagen kann: Ich weiß, dass du, Herr, mein Vater bist. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß, dass du mein Leben in deinen Händen hältst. Ich weiß, dass du die besten Absichten hast über mir. Paulus, er wusste das. Er wusste, dass Gott sein persönlicher Vater geworden ist in Jesus Christus. Und das konnte ihn ganz ruhig machen, ihn stille werden lassen mitten im Gefängnis. Mitten in der Not, in der Gebundenheit an diesen Soldaten, da wusste er sich gewurzelt und gegründet im lebendigen Gott. Er staunte dabei über die alles übersteigende Liebe. Er wusste um die Fülle des Christus in ihm, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt in Kolosser 1, 27. Er freute sich über die Allmacht seines himmlischen Vaters. Und all das ließ ihn niedersinken, anbeten und staunen. Darf ich fragen, was hast du für ein Vaterbild? Ich weiß, die Antwort darauf ist nicht immer einfach, weil je nachdem, wie du erzogen wurdest, was für ein Vaterbild du mitbekommen hast, was für prägende Erlebnisse du in deiner Kindheit hattest, in deinem Elternhaus mit deinem Vater, oder vielleicht war der Vater ganz abwesend, all das prägt. Und gerade da ist es fundamental wichtig, dass wir wissen: Gott ist mein echter Vater. Und dieser Gott, er ist so ganz anders, als wir es uns vorstellen können. Und ich glaube sogar, dass die Unwissenheit über unseren himmlischen Vater, wie er wirklich ist, in seiner Wesen, in seiner Art, entscheidend ist für mein geistliches Leben. Ich glaube, dass viele Christen den Vater im Himmel nie richtig kennengelernt haben und entsprechend auch ein Leben führen, das leider nicht erfüllt ist von froher Zuversicht. Sondern da ist Ungewissheit, da ist Unsicherheit und Angst. Eben weil sie den lebendigen Gott mit dem schlechten Vorbild vergleichen, das sie in ihrer Kindheit hatten. Und deswegen haben sie Mühe, ihr ganzes Vertrauen auf den himmlischen Vater zu setzen. Aber wisst ihr, der himmlische Vater, er ist wirklich völlig anders. Sein Handeln dir gegenüber, wenn du sein Kind bist, ist von Liebe bestimmt. Er meint es gut mit dir, egal welche Wege er dich führt. Er hat über deinem Leben Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Der himmlische Vater verliert nie die Kontrolle. Er hat alles im Griff, kommt nie zu spät. Und die Frage, wie ich dem himmlischen Vater gegenüber bin, mein Vertrauen in ihn, bestimmt schlussendlich auch, ob ich in meinem geistlichen Leben ein Leben des Sieges oder der Niederlage führe. Es ist mitentscheidend in Bezug der Freude und der Fülle, die ich in meinem Leben haben darf. Ja, ich glaube sogar, dass die falsche Vorstellung über den himmlischen Vater eine direkte Folge haben, dass ich in meinem Leben keinen Sieg habe. Dass da oft Kraftlosigkeit vorhanden ist, Frustration über meinem geistlichen Leben. Paulus, er nennt Gott seinen Vater. Deswegen kann er sagen hier, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater. Was für ein Geschenk. Und dieses Wissen ließ ihn mitten im Gefängnis einfach getrost sein. Ließ ihn staunen, loben und anbeten. Und über dieses Wissen des Apostels Paulus, dass Gott sein Vater ist, wollen wir aufgrund der Verse, die nun kommen, aus Epheser 3, ab Vers 14, wollen wir ein wenig nachdenken und die Konsequenzen für unser persönliches Leben ziehen. Woher hat der Apostel Paulus gewusst, dass Gott sein Vater ist? Die erste und die zweite Quelle ist ganz klar Gottes Wort. Die Bibel sagt ganz klar, wer Gott ist, zeigt uns den Vater, erklärt uns Gottes Vaterschaft und was es beinhaltet. Und zweitens, auch aus dem Wort Gottes heraus, zeigt uns der Herr Jesus, wer der Vater ist. Der Herr Jesus zeigt uns das Wesen des Vaters und er zeigt uns auch den Weg, der zum Vater führt. Wenn ihr das Alte Testament lest und durchlest oder durchforscht, auf der Suche nach dem himmlischen Vater, da wird im Alten Testament uns schon der Vater vorgestellt. Doch dieser Vater ist noch mehr auf Distanz und mehr in der Ferne. Der Vater tritt hervor im Alten Testament majestätisch und voller Macht, von herrlicher Größe. So lesen wir zum Beispiel in Jesaja 63, wie wird uns dieser Vater vorgestellt? Da sagt der Prophet Jesaja Folgendes. Blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht, das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit? Sie hält sich gegen mich zurück. Und dann sagte Jesaja, und doch oder dennoch bist du unser Vater. Und an einer anderen Stelle heißt es, auch in Jesaja 64, da steht, doch Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Gott im Alten Testament wird uns als Vater vorgestellt, majestätisch, voller Herrlichkeit, voll Macht, aber auch voller Erbarmen gegenüber den Witwen und Waisen. als einer, der sich über seinen Kindern erbarmt. Und doch ist dieses Erbarmen noch weit weg, noch nicht so ganz persönlich. Erst im Neuen Testament wird uns dieser Vater ganz persönlich und nahe dargestellt, nahe gebracht, und zwar in und durch Jesus Christus. Er kommt uns nahe. Der Herr Jesus, er offenbart uns das Wesen, die Art des himmlischen Vaters. Der Herr Jesus sagt nämlich in Johannes Kapitel 14, Vers 9, sagt der Herr Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und durch die Erlösung am Kreuz von Golgatha ermöglicht uns der Herr Jesus diese Beziehung, diese persönliche Beziehung zu dem Gott schon des Alten Testaments, wo er noch fern war. Und jetzt wird durch das Kreuz von Golgatha, wird uns der Vater in Jesus nahegebracht. Jesus, er sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ja, der Weg, wohin? Zum Vater. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und diese Vaterbeziehung im Neuen Testament geht sogar so weit, und da staune ich einfach, und das hat der Apostel Paulus zutiefst, zutiefst begriffen und ergriffen. Denn er sagt nämlich in Römer 8, Vers 15, da sagt er, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum oder abermals fürchten müsstet. Das heißt, im Alten Testament, da war diese Vaterbeziehung noch von Furcht bestimmt. Im Neuen Testament ist es nicht mehr Furcht, sondern eine ganz andere Ebene. Er sagt dann da nämlich, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft oder Kindschaft empfangen, dass ihr rufen dürft, aber, lieber Vater. Das heißt also, die Beziehung zum Vater im Neuen Testament durch Jesus ist von der Liebe bestimmt. Und deswegen beugt der Apostel Paulus seine Knie vor dem Vater. Und er sagt auch, dass jede Vaterschaft im Grunde genommen von ihm abstammt, von Gott selbst. Ja, Paulus sagt, dass jede echte, rechte Vaterschaft, auch im zwischenmenschlichen Bereich, kommt immer, hat den Ursprung immer beim lebendigen Gott. Der Herr Jesus erlernt seine Jünger und er sagt, wie wir beten sollen. Und er lernt seine Jünger und sagt zu ihnen, ihr dürft so beten, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Das heißt also, der im Alten Testament noch ferne, heilige, reine, durch Jesus ist er uns nahe gekommen. Wir dürfen nun durch den Herrn Jesus dürfen wir zum Vater sagen, aber. Und er ist der Vater all derer, die ihn in Wahrheit anrufen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dann darfst du zu Gott im Himmel Vater sagen. Ich konnte in Zeit meines Lebens mit meinem Vater nie ein Gespräch führen. Nie. Aber mit meinem Vater im Himmel, da kann ich Tag und Nacht reden. Und er hört zu und hat mir 66 Briefe der Liebe geschrieben in seinem Wort in der Bibel. Zu meinem Vater im Himmel kann ich sagen, du bist mein liebevoller, fürsorglicher Vater. Du bist ein Vater, der bedingungslos mich liebt. Du bist voller herzlichem Erbarmen und Barmherzigkeit. Du bist mein Vater, der für mich sorgt und mich beschützt. Du bist ein Vater, der sich nie ändert, sondern immer gleich ist. Du bist ein Vater, der nicht bestimmt ist von Sympathie und Antipathie. Und so wird dieser himmlische Vater zum Urbild einer jeden Vaterschaft. Die Vaterschaft Gottes wird für uns Väter, wir dürfen 4 Kinder haben, und wenn du ein Vater bist, dann wird das Vorbild Gottes für dich zum Vorbild für dich und dein Leben, wie du als Vater sein solltest oder sein darfst. Paulus erbeugt seine Knie vor dem himmlischen Vater. Weswegen beugt Paulus seine Knie vor dem himmlischen Vater? Weil dieser himmlische Vater seine Kinder immer und jederzeit bedingungslos annimmt. Wir kennen alle das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der Vater liebt ohne Vorbedingung. Der Vater liebt seinen verlorenen Sohn, ohne dass er von ihm eine Leistung erfordert. Der Vater liebt und ist jederzeit bereit zur Vergebung. Der Vater ist bereit, sein Kind immer unter allen Umständen in seine Arme zu schließen. Und der Vater wartet die ganze Zeit auf die Rückkehr seines Sohnes. Ich hatte vor ein paar Tagen habe ich einen Briefverkehr mit jemandem, dessen Tochter ist völlig in die Welt abgerutscht. Sie haben mich gefragt, ja, was sollen wir tun? Christlich erzogen, zuerst am christlichen Weg und dann geht sie völlig in die Welt. Da habe ich gesagt, als erstes, macht eurer Tochter nie einen Vorwurf. Predigt sie nicht zu Tode, sagt nichts mehr, sie weiß hier, alles ist christlich erzogen. Liebt sie von ganzem Herzen, habt immer ein offenes Herz, ein offenes Ohr und ein offenes Haus und hört nie auf, für eure Tochter zu beten, solange ihr beten könnt, besser gesagt, solange ihr Atem habt. Unser himmlischer Vater, er nimmt uns an, trotz unserer Unvollkommenheit. Und genauso sagt uns das Neue Testament, sagt uns die Bibel, sollen wir genau das Gleiche auch tun. Wir sollen einander annehmen. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und dabei soll diese Annahme geprägt sein von dem, wie unser himmlischer Vater ist, nämlich von Wertschätzung, von Liebe und nicht unsere Beziehung zu unseren Kindern, zu Gemeindegliedern, abhängig machen von Bedingungen oder Leistungen. Und wisst ihr, das Schöne ist auch, unser himmlischer Vater, er liebt, aber er gibt auch Schutz. Er gibt Grenzen auf, um uns in diesen Grenzen zu bewahren. Hat nicht der lebendige Gott ganz am Anfang, dem ersten Menschenpaar, einen wunderbaren Ort des Schutzes gegeben? Wir lesen das in 1. Mose 1, 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag, Entschuldigung. Das heißt also, Gott gibt dem ersten Menschen in seiner Liebe, gibt einen Ort des Schutzes, der Geborgenheit. Und gleichzeitig gibt er dem Menschen aber auch schützende und bewahrende Grenzen. Das können wir nachlesen in 1. Mose 2, 17. Da lesen wir, wie der Herr sagt, aber von etwas sollst du nicht tun, weil ich möchte dich bewahren. Ich lasse dir zwar deine freie Entscheidung, ich lasse dir deinen freien Willen, aber ich möchte dich bewahren, bewahren vor Unheil. Gott gibt Schutz, er gibt aber auch bewahrende, schützende Regeln. Und so sagt er aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von isst, musst du gewisslich sterben. Und genauso ein irdischer Vater, er schützt seine Kinder, indem er ihnen Geborgenheit schenkt. Ein Ort, wo sie sich wohlfühlen können, aber auch ganz klare Orientierung, Anleitung, um das Leben zu meistern. Gott macht es und auch wir Väter sollen das tun. Und das Interessante ist, der himmlische Vater übernimmt sogar Verantwortung, und zwar selbst für unsere Fehler. Wie oft musste ich auch hinstehen, gerade stehen, wenn unsere Jungs irgendwie einen Mist gebaut haben. Da musste ich hingehen, klar, ich habe den Sprössling mitgenommen, Ich weiß noch gut, einmal, das darf ich schon erzählen, ich sage keinen Namen. Einer unserer Söhne ging immer vom Kindergarten, ging er immer an einem Fenster vorbei. Und auf das Fenster hat er jedes Mal hingespuckt, jedes Mal. Bis er erwischt wurde. Und dann kam dann diese Frau, kam dann mit unserem Sprössling zu uns nach Hause. Schaut einmal, was ihr für ein Sprössling habt. Habe ich gedacht, ja ganz der Papa. Aber ich habe dann unserem Sprössling gesagt, lieber Sohn, jetzt gehst du hin und entschuldigst dich. Du nimmst dein Sackgeld, das du hast, und kaufst einen wunderschönen Blumenstrauß. Und dann gehst du zu dieser Dame, entschuldigst dich und bittest um Verzeihung. Papa, das kann ich nicht, Papa, das kann ich nicht. Habe ich gesagt, doch, wenn du spucken kannst, kannst du dich auch verzeihen. Und so sind wir miteinander, sind wir dann hingegangen, habe ich ihn begleitet, geklingelt, oder war es meine Frau, bin ich mir ganz sicher. Auf alle Fälle, er hat sich entschuldigen müssen. Das heißt, ein Papa, ein Elternhaus gibt klare Orientierung, Anleitung fürs Leben. Und ein Papa, habe ich gesagt, übernimmt Verantwortung. Hat das nicht unser himmlischer Vater auch getan? Hat er nicht Verantwortung für uns übernommen? Wir lesen in Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Er beschenkt uns. Er versorgt uns mit allem Notwendigen. Er gibt uns Kleidung, Nahrung, alles, was wir brauchen. Und dann übernimmt dieser himmlische Vater sogar noch Verantwortung für uns. Wenn du sein Kind bist, hat Gott über deinem Leben die Verantwortung übernommen. Und das sehen wir am Kreuz von Golgatha. Wo hat Gott die Verantwortung für dein Leben übernommen? Indem er seinen Sohn an deiner Stelle am Kreuz von Golgatha sterben ließ. Jesus Christus erträgt die Konsequenzen für unsere, für deine Fehler und deine Übertretungen. Was für einen Gott haben wir? Da kann man doch nur staunen, da kann man nur niedersinken, da kann man nur anbeten. Er bezahlt für meine Schuld, wenn du sein Kind bist, bezahlt er für deine Schuld am Kreuz von Golgatha. Und genauso sollen auch wir als irdische Väter, sollen in das Leben unserer Kinder investieren. Für ihr Wohlergehen besorgt sein, Verantwortung übernehmen, auch wenn diese etwas kostet. Die Verantwortung, die der lebendige Gott für dich übernommen hat, hat seinem Sohn am Kreuz von Golgatha sein Leben gekostet. Klar, zwischen dem lebendigen Gott und uns irdischen Vätern besteht ein großer Unterschied. Unser Vater im Himmel ist perfekt, ist der Vater. Wir Menschen sind begrenzt und fehlbar. Und doch dürfen wir von unserem himmlischen Vater dürfen wir lernen, ihm immer mehr zu entsprechen und auf ihn, auf das perfekte Vorbild, durch unseren Lebenswandel, trotz Schwachheit, trotz Fehler dürfen wir hinweisen. Und wisst ihr, ein jeder Vater, was erhofft sich ein Vater eigentlich von seinen Kindern? Dass seine Kinder doch seine Liebe von Herzen erwidern, oder nicht? Das ist das Einzige eigentlich, was ein irdischer Vater von seinen Kindern erwartet. Einen freiwilligen Gehorsam gegenüber den Richtlinien, die eigentlich zum Wohl der Kinder sind, dass sie Ja sagen. Und genau das möchte auch unser himmlischer Vater. Er möchte nur eines. Er möchte deine und meine Liebe. Dass wir seinen Einsatz belohnen, indem wir sagen, Papa, wir haben dich so lieb und wir können nie von dir weggehen. Und dass wir ganz bewusst und freiwillig die Richtlinien, die Gott uns in unser Herz gesetzt hat, ganz bewusst umsetzen. Herr Jesus, ich kann es nicht, aber ich möchte, hilf du mir. Und der lebendige Gott, er möchte eine persönliche Beziehung und nicht eine autoritative, kühle Distanz. Er möchte, dass du, er möchte dich. Und deswegen dürfen wir zu unserem Vater im Himmel, dürfen wir Abba sagen, Vater. Das ist kein abstraktes Konzept. Nein, real erfahrbar. Wenn du ein Kind Gottes bist und du weißt es, dass du ein Kind Gottes bist. Weswegen? Weil Gottes Geist gibt Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Ich weiß es seit dem Tag der Wiedergeburt. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich in Sünde gefallen bin, wenn ich Mist gebaut habe, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut. Und dennoch wusste ich, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und Gott hat mich lieb. Und Gott ist mein Vater. Und Gott lässt mich nie los. Ja, wir dürfen zu unserem Vater im Himmel, dürfen wir aber sagen. Und der Weg dazu, habe ich schon gesagt, ist der Herr Jesus. Der Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und wer sich auf dieses Gebot, das Angebot Gottes einlässt, Gott möchte dein Vater sein. Und wenn du Ja sagst zu diesem Weg, ja, ich möchte dein Kind werden, dann darfst du zum lebendigen Gott kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein himmlischer Vater wirst. Und ich möchte, dass ich dein Kind sein darf. Und dann schenkt dir der Herr Jesus, schenkt dir Vergebung. Er schenkt dir seinen Geist in dein Leben. Du bekommst das ewige Leben geschenkt. Du wirst ein Kind des himmlischen Vaters. Ein Mitglied seiner Familie. Und wer das erlebt hat, der möchte nie mehr zurück. Der möchte nie mit niemandem tauschen. Ja, er kann sagen, was der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 15, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Indem wir rufen, aber Vater. Und dann heißt es, und der Geist gibt Zeugnis unserem Geist oder zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann sehen wir, wie der lebendige Gott, wie der himmlische Vater dich versorgt. Und wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 12, da sagt der Apostel Paulus, dass Väter für ihre Kinder sorgen sollen. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Unser Vater im Himmel, er versorgt uns über Bitten und Verstehen. Heute Morgen habt ihr einen Kaffee getrunken, vielleicht einen Tee, vielleicht ein Glas Wasser, den Kühlschrank aufgemacht, da war alles drin. Ofenmaltine habe ich gesehen, ganz hinten. Ja. Er trägt ein T-Shirt, da steht Ofenmaltine drauf. Könnt ihr nach dem Gabriel guten Morgen sagen. Hat nicht unser himmlischer Vater uns versorgt? Und wisst ihr, das Schöne ist, der Apostel Paulus geht genau auf diesen Reichtum ein, indem er sagt, in Epheser 3, 16, er wolle euch nach dem Reichtum seine Herrlichkeit verleihen. Also der Paulus, er bittet für die Gemeinde in Ephesus, dass doch, er geht auf die Knie und sagt, der himmlische Vater möge die Gemeinde in Ephesus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden. Wisst ihr, der Reichtum des Christus, das ist kein materieller Besitz, sondern es ist die Summe der Eigenschaften des Christus, mit der er uns beschenkt. Wir alle, wir erleben täglich Gottes Gnade. Täglich. Es ist seine Liebe, mit der er uns begegnet. Sein Friede, der unser Herz erfüllt. Seine tägliche Vergebung. Den Trost in schweren Zeiten. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Die zukünftige Herrlichkeit. Und dieser Reichtum darf immer mehr zur Kraftquelle werden in unserem persönlichen Leben. Und wie geschieht das? Das geschieht alles durch seinen Geist, Epheser 3, 16b. Christus in uns. Oder wir Menschen, wir denken immer, das schaffe ich schon. Und gerade auf dem Weg hierher haben meine Frau und ich noch über das gesprochen. Je älter das man wird, je mehr merkt man, ich bin hundertprozentig auf die Gnade des lebendigen Gottes angewiesen. Ich kann es nicht, aber Christus in mir, Herr, du musst es jetzt tun. Und wenn man jugendlich, jung, dynamisch, wenn man noch etwas Kraft hat und so, denkt man, das kann ich schon, das schaffe ich schon. Dann wird man älter und plötzlich merkt man, Herr Jesus, ich kann ohne dich gar nichts tun. Aber mit dir, Herr Jesus, wie der Psalmist sagt, da kann ich über Mauern springen. Christus ist es, der in mir wohnt. Und so sagt es der Apostel Paulus in Vers 17 von unserem Text. Damit Christus durch den Glauben Wohnung in eurem Herzen nehme. Und wisst ihr, das Wort, das hier gebraucht wird, für Wohnung nehmen ist etwas, ein Wohnen, ein dauerhaftes Wohnen. Wir haben ja öfters Gäste bei uns. Aber die kommen und gehen. Aber Christus wohnt bleibend in dir. Der geht nie mehr weg. Er bleibt in deinem Leben. Er hat sich niedergelassen. Und für ewig. Und wenn Jesus wirklich in deinem Leben wohnt, wenn der himmlische Vater dein Vater ist, dann fang doch an, deinen Terminkalender auch nach ihm auszurichten. Ich habe erwähnt, wir haben öfters Gäste und oft ist es so, dann mache ich einen Termin ab und dann sprechen wir, meine Frau und ich sprechen diesen Termin untereinander ab. Wir gleichen unsere Terminkalender ab, ich bin noch ganz analog, schreibe alles in meinen Zettel rein, nicht digital habe ich auch, aber das andere ist mir dienlicher. Und dann sprechen wir zu Hause alles miteinander ab, wir koordinieren alles miteinander, wir tun alles miteinander entscheiden. Und Paulus betont, dass Christus in dir wohnt. Hast du deine Termine mit deinem himmlischen Vater abgesprochen? Hast du alles mit ihm koordiniert? Beziehst du Jesus in deine Entscheidung mit hinein? Paulus sagt hier, dass Christus durch den Glauben Wohnung bei euch genommen hat. Glauben kann man auch übersetzen mit Vertrauen. In unserer Beziehung zwischen meiner Frau und mir ist Vertrauen grundlegend in jeder Beziehung. Ohne Vertrauen kann keine Beziehung wachsen und gedeihen und bestehen. Und da, wo echtes Vertrauen ist, da gibt es keine Heimlichkeiten, keine Unklarheiten, kein Misstrauen. Oder wenn Unklarheiten da sind, dann werden die ausgeräumt durch Gespräche. Paulus kann sagen, der Christus wohnt in mir und ich habe das tiefste, das allertiefste Vertrauen in meinen himmlischen Vater. Und dann sagt er, geht wieder weiter und sagt zum nächsten Vers, sagt er dann nämlich in Vers 17b, nämlich, dass ihr in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dasteht. Wir alle kennen die Bäume, die haben Wurzeln, die einen sind Pfahlwurzler, Flachwurzler und so weiter. Aber die Wurzeln eines Baumes geben dem Baum Halt, führen ihm die richtigen Nährstoffe zu. Genauso gibt die Liebe oder das Vertrauen in unseren Gott, gibt unserem Leben Stabilität und alles Notwendige, was wir brauchen. Gottes Liebe gibt uns Halt, Stabilität, gibt uns das, was wir nötig haben für unseren Alltag, für unser geistliches Leben. Und wisst ihr, wenn Gott von Liebe spricht, hier in Epheser 3, 17, in der Liebe festgegründet, tief gewurzelt, und dann ist diese Liebe, die Gott damit meint hier, nicht irgendwie ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Oder wir dürfen verschiedene Brautpaare begleiten, bis zur Hochzeit, Ehevorbereitung. Und da muss man schnell einmal auch ein wenig mit der Meinung ausräumen, dass Liebe ein Gefühl ist. Ja, Liebe kann Gefühle auslösen, aber Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Es ist eine Tat. Die Entscheidung des lebendigen Gottes, deines himmlischen Vaters, dich zu lieben, hat ihn alles gekostet, nämlich das Kreuz von Golgatha. Es hat ihn seinen Sohn gekostet. Und entsprechend dieser göttlichen Liebe sollen auch wir alles daran setzen, uns untereinander zu lieben. Es heißt nämlich in Johannes 13, Vers 35, und das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, die Gemeindeglieder, die Leute, die zu uns alle zu kommen, zu lieben, egal wer es ist. Und zwar mit den gleichen, gleichbleibenden Liebe. Es ist nicht immer einfach, es kostet etwas. Aber den lebendigen Gott hat es alles gekostet. Und so sagt Johannes 13, 35, daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, die Liebe, die Gott meint. Lest einmal 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Da werdet ihr kein Wort über Gefühl finden. Keines. Aber auch nicht eines. Sondern ich habe mich entschieden zu lieben. Die Liebe Gottes ist eine Tat. und dabei höchst aktiv. Und da geht nämlich der Apostel Paulus, geht dann weiter und sagt als nächstes, auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe zu erfassen. Das sagt der Apostel Paulus, er geht auf die Knie und er bittet auch für die Gemeinde in Ephesus, dass durch diese Gläubigen erfassen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe der Liebe Gottes ist. Nun, wir selber, wir kennen drei Dimensionen, die Breite, Höhe und Tiefe. Aber wenn Gott uns seine Liebe offenbart und Paulus redet darüber, dann geht diese göttliche Liebe über unsere menschliche Dreidimensionalität hinaus, in die Ewigkeit Gottes. Es ist eine Liebe, die alle Vorstellungen sprengt. Da sehen wir als erstes die Breite der Liebe Gottes. Was will uns das sagen? Jeder ist eingeladen. Und jeder darf kommen. Gott schließt niemanden aus. Gottes Gnade erstreckt sich auf alle, die da wollen. Das Angebot seiner Erlösung und Kindschaft gilt allen Menschen, aller Zeiten, an allen Orten. In 1. Timotheus 2, ab Vers 3, da lesen wir Folgendes. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Länge der Liebe Gottes, die Liebe des himmlischen Vaters, ist nicht zeitlich begrenzt. Er hat kein Anfang, kein Ende. Sie entspringt Gottes ureigenem Wesen. Wir lesen in 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Das heißt, das Wesen Gottes ist Liebe. Ja, er hat noch andere Wesenseigenschaften. Wahrheit, Heiligkeit, aber auch Liebe. Es ist sein Wesen. Gottes Liebe ist nicht zeitlich begrenzt. Er liebt dich heute und er liebt dich morgen. Und selbst wenn du in Sünde gefallen bist, liebt er dich dennoch. Er liebt dich von ganzem Herzen. Dann kommt der Apostel Paulus und er redet über die Tiefe der Liebe Gottes. Und die Tiefe der Liebe Gottes reicht in die allertiefsten Gründe des menschlichen Seins. Die Liebe Gottes ist voller Erbarmen und Barmherzigkeit. Sie reicht hinein in unser menschliches Leid, in unsere Schuld und Verzweiflung. Und deswegen ist er selbst in seiner Liebe in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins hinabgestiegen. Ja, wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Und dann kommt Paulus zum letzten Punkt von der Liebe und sagt, es ist die Höhe der Liebe. Wenn wir hineinschauen mit dem Hubble-Teleskop in die Unendlichkeit des Universums, die Liebe Gottes ist viel weiter. Die Liebe Gottes über deinem Leben, wenn du sein Kind bist, ist ewig. Sie hört niemals auf, sie ist grenzenlos. Sie hebt dich aus dieser Endlichkeit heraus und bringt dich in seine ewige Gegenwart, in seine Gemeinschaft. Gottes Liebe über deinem Leben wird nie, aber auch gar nie zu seinem Ende kommen. Und so kann der Apostel Paulus sagen, es ist einfach so ein Jubelruf des Apostels Paulus. Einer von meinen Lieblingsversen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieses Wissen zwingt Paulus auf die Knie, lässt Paulus voller Jubel einfach sein Herz öffnen und dem himmlischen Vater Danke sagen. Und dann wendet er das an und sagt über die Gemeinde in Ephesus und er schreibt, Epheser 3,18, all das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe des Christus in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Das heißt, Paulus sagt und betet, diese Liebe möchte doch sichtbar werden, real erfahrbar werden, auch in deinem ganz persönlichen Leben. Oder was nützt es einem hungrigen Menschen, wenn wir den Duft des Brotes ihm vor die Nase halten? Wenn wir ihm zeigen, wie köstlich dieses Brot schmecken kann, vielleicht noch etwas Butter und Honig darauf, und wir geben es ihm nicht zu essen. Unter uns Christen soll die Liebe des Christus sichtbar werden. Der Jesus, er sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, das einzige Gebot, das der Herr Jesus gegeben hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gott hat sich entschieden zu lieben und auch wir sollen das tun. Das Beste für den anderen suchen, sogar zum Preis des eigenen Lebens. Und deswegen sagt dann Paulus in Philipper 2, Vers 2, auch diesen Brief schreibt er aus dem Gefängnis, auch diesen Brief ist ein Gefangenschaftsbrief, dann schreibt er, nun macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Entschlossen, nicht gefühlmäßig. Haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet alle mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und in diesem Entschluss der Liebe gehen wir gemeinsam den Weg, begegnen einander in Liebe und Respekt, in Wertschätzung und Achtung. Haben ein offenes Haus, weil uns die Liebe des Vaters antreibt. Und dann sagt Paulus in Vers 19, damit wir das erleben, nämlich die über alles Erkenntnis übersteigende Liebe, damit ihr schließlich zur Erfüllung seid, also erfüllt seid mit der ganzen Gottesfülle. Ein Chemiker kann zum Beispiel die Zusammensetzung von Honig ganz klar analysieren. Er kann sagen, das ist drin, das ist drin, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Ganz sachlich, ganz kühl. Menschen, sie können über Jesus Christus nachdenken. Menschen können über Christus philosophieren. Sie können zum Beispiel, wie der Mel Gibson, kann man einen Film drehen über Jesus. Man kann über seine Weisheit staunen, wie es viele Philosophen getan haben. Bücher schreiben. Ja, man kann Jesus als den größte Persönlichkeit der Weltgeschichte bewundern. Aber nur, wer von der Süßigkeit des Honigs geschmeckt hat, weiß, was Jesus wirklich ist. Nur wer Jesus persönlich begegnet ist, der wird ihm auch sein Leben persönlich zur Verfügung stellen. Der wird ihm von ganzem Herzen dienen, ihn von ganzem Herzen anbeten und er ist bereit, alles für ihn aufzugeben. Wer Jesus wirklich begegnet ist, der hat einen einzigen Wunsch, Herr Jesus, ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Ich möchte noch mehr erfassen, wer du bist. Ich möchte noch mehr staunen über dein Wesen. Und er fällt, wie der Apostel Paulus, fällt er nieder und fängt an, anzubeten. Und inmitten des Gefängnisses schreibt deswegen der Apostel Paulus, ihm aber, Paulus im Gefängnis, in Schwachheit, im Elend, und er redet über den Vater, über die Kraft des Ewigen, wenn wir so innerlich überrascht sind von Jesus, dass er der ewige Vater ist, du sein Kind. Und dann kannst du niederfallen und genau das beten, was Apostel Paulus betet. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag. Über alles hinaus, was wir erbitten oder denken können. Wer das erlebt, der weiß, der himmlische Vater hält die Fäden meines Lebens in seinen Händen. Egal was kommt, er trägt mich durch. Der weiß, mein Vater hat Gedanken des Friedens über meinem Leben, auch wenn er vielleicht Wege führt, die mir nicht so gefallen. Der fällt nieder und fängt an zu beten. Und er sagt dann, und mit dem schließe ich, Epheser 3, 21. Er fällt nieder und sagt, Herr, dir gebührt die Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus. Bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Und deswegen stelle ich noch einmal die Frage ganz am Schluss. Ist Gott dein Vater? Möge es so sein. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem, allertiefstem Herzen, dass du in Jesus Christus unser Vater geworden bist. Verstehen kann ich es nicht. Begreifen kann ich es nicht. Aber ich weiß es, denn Christus in mir, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und so dürfen wir zu dir Ja, aber sagen. Aber, lieber Vater, danke aus tiefstem Herzen. Und du hast gesagt, dass du uns hältst, dass du uns trägst, dass du uns durchbringst bis ans Ziel. Und so wollen wir dich anbeten, wie der Apostel Paulus, niederfallen und dir alle Ehre geben. Und Herr Jesus, komme bald. Danke dafür. Amen.